Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann, willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Ich bin die ganze Nacht mit dem Zug gefahren, um hierher zu kommen, jetzt heute Morgen. Ich komme aus Bremen. Der Flug von Bremen hier nach Frankfurt war natürlich annulliert, aber auch erst relativ spät. Und dann habe ich daraufhin dann einen Voucher bekommen von der Lufthansa, um hier mit dem Zug herzufahren.
Ich fliege mit Condor und der fliegt, Gott sei Dank.
Da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht vom Streik betroffen sind. Das wäre noch mal mehr Stress gewesen.
Ist irgendwas heute, dass wir hier ausfallen? Geht Streik oder irgend sowas?
Seit heute Morgen um 0 Uhr wird die Lufthansa bestreikt. Wir sprechen gleich darüber, auch über die Lage des Konzerns, der heute neue Geschäftszahlen veröffentlichte. Zunächst aber ein Blick auf die weiteren Themen. Siemens holt in den letzten Wochen gewaltig auf und trotzt der Konjunktur heute die Jahresbilanz des größten deutschen Industriekonzerns. Wir berichten. Und die Commerzbank kassiert ihr Gewinnziel und die EU-Kommission legt ihre Herbstprognose vor. Zunächst aber zur Lufthansa. Wir schalten direkt in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, die Lufthansa, ich sagte es gerade, hat heute auch neue Zahlen vorgelegt. Schauen wir zuerst mal auf die. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja gut, die Fluggesellschaft hat mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen. Das Flugbenzin ist teuer, es herrscht gnadenloser Preiskampf, auf der Kurzstrecke große Konkurrenz. Dennoch, das abgelaufene Quartal war besser, als viele das im Vorfeld erwartet haben. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 2% gestiegen. Unterm Strich hat der Konzern mehr als 1 Milliarde Euro verdient. Das ist 4% mehr als ein Jahr zuvor. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat auch gesagt, wir tasten unsere bisherige Gewinnprognose nicht an. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Stefan Schöppner von der Commerzbank über die Lufthansa-Zahlen unterhalten. Zunächst wollte ich von ihm wissen, die vielen Probleme. Ja, und dann zum Teil doch erfreuliche Zahlen. Wie passt das alles zusammen? Und hier ist seine Antwort.
Ja, es liegt anscheinend daran, dass die Preise sich stabilisieren, also dass der Preisdruck nach unten, der ja lange Zeit den Markt geprägt hat, dass der aufgehört hat. Es liegt daran, dass die Airlines, nicht nur die Lufthansa, auch die anderen straffere Kapazitätsplanung machen und lieber mit vollen Flugzeugen fliegen, anstatt noch immer neue zusätzliche Flugzeuge an den Himmel zu bringen.
Bei den einzelnen Töchtern laufen die Geschäfte sehr unterschiedlich. Die Frachtsparte beispielsweise bekommt die Folgen der schwächer werdenden Konjunktur zu spüren. Die Billigtochter Eurowings hat Probleme. Wie will die Lufthansa darauf reagieren?
Ja, die Probleme bei dem Cargo-Geschäft, die sind eigentlich in dieser Konjunkturphase üblich. Das wird sich dann auch wieder geben, wenn sich die Konjunktur wieder erholt. Bei Eurowings war ja dieser Quartalsbericht heute gar nicht so schlecht. Da zeigen sich ja deutliche Stabilisierungstendenzen. Auch da ist die Lufthansa auf dem Weg, das ganze Geflecht, das sind ja noch verschiedene Unternehmen unter einer Marke, zu vereinheitlichen, um dann eine erheblich höhere Flexibilität zu produzieren, die dann zu Kosteneinsparungen führt.
Also im Prinzip wird die Lufthansa alle Töchter, alle Bereiche auf den Prüfstand stellen.
Ja, auf den Prüfstand stellen würde ich jetzt so nicht sagen, sondern die Bereiche besser zusammenbringen, dass die effizienter zusammenarbeiten können.
In der Branche insgesamt ist wenig Euphorie zu spüren. Da müssen Flugzeuge wegen Mängeln am Boden bleiben. Das ist nur ein Beispiel. Was ist da los?
Ja, die Branche selber hat keine hohen Markteintrittsbarrieren, das ist super easy. Man kauft ein Flugzeug oder mietet sogar nur ein Flugzeug ohne Geld und macht eine Airline auf und fliegt los. Und das führt dazu, dass die Kapazitätsdisziplin immer sehr schlecht war. Also wenn halbwegs bekömmliches Preisniveau gewesen ist, hat es sofort neue Flugzeuge am Himmel gegeben. Und jetzt sieht es aber so aus, dass die großen Marktspieler da disziplinierter auf der einen Seite werden und dass es eben für die Kleinen doch nicht mehr so einfach ist und dass die nach und nach verschwinden. Also die letzte Übernahme ist jetzt eher Europa durch die Briten und da ist wieder einer weniger am Himmel.
Wie steht die Lufthansa da im internationalen Vergleich?
Da ist die Lufthansa ganz gut. Es gibt im Moment Diskussionen, die sich vor allen Dingen auf zwei Unternehmen beziehen. Was passiert mit Thomas Cook? Da hat die Lufthansa Interesse, aber ist die Frage, ob die Lufthansa das im Ganzen nehmen würde oder unter Kartellgesichtspunkten überhaupt bekommen wird. Und der zweite große Diskussionspunkt ist die Alitalia. Auch da hat die Lufthansa Interesse, aber nur, wenn die Konditionen stimmen.
Das heißt, nicht die Probleme sollen übernommen werden. Heute sind hunderte Flüge ausgefallen. Wie sehr belasten die Streiks?
Die Streiks belasten kurzfristig die Ertragslage der Lufthansa nicht so sehr. Die haben ja jetzt Zeit gehabt, um sich darauf einzustellen, viele Menschen umzubuchen auf andere Flugzeuge innerhalb des Konzerns oder gar auf die Bahn. Streiks sind immer dann belastend, wenn die immer in Nadelstichen immer länger anhalten, dass die Kunden eben nicht mehr buchen. Und das wäre dann ein richtiges Problem für die Lufthansa.
Das heißt aber, die Lufthansa muss ein Interesse haben, mit der Gewerkschaft zu sprechen?
Natürlich haben beide Seiten Interessen. Die sind gegenseitig abhängig und ich gehe auch davon aus, dass es da auf absehbare Zeit auch eine Lösung geben wird.
Soweit also Stefan Schöppner von der Commerzbank. Und wenn wir noch kurz auf den Aktienkurs schauen, Lufthansa-Aktien mehr als 7% im Plus. Wir haben ja eben gehört, die Lufthansa ist im internationalen Vergleich recht gut aufgestellt. Sie will sich auch den sich ändernden äußeren Rahmenbedingungen anpassen und das kommt hier an der Börse gut an.
7% im Plus am Streiktag, das muss man erst mal schaffen. Frau Wehrle, ein Thema beschäftigt die Finanzmärkte weltweit ja am allermeisten, nämlich der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nun deutet Peking eine Einigung mit den USA auf den schrittweisen Abbau von Zöllen an. Glauben die Märkte daran?
Ich sag's mal so, sie hoffen, dass es zu einer Einigung kommen wird. Wir haben ja gesehen, die Konflikte fordern ihren Tribut auf beiden Seiten. Die Weltwirtschaft insgesamt wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn sich die beiden größten Volkswirtschaften gegenseitig mit Zöllen überziehen und sich das Leben schwer machen. Wir müssen uns aber auch klar machen, hier geht es wirklich nur um einen Etappensieg. Beide Seiten brauchen diesen Erfolg. Das Gerangel, wer in Zukunft in technologischer Hinsicht das Sagen haben wird, wer wirtschaftlich, wer politisch das Sagen haben wird, das wird weitergehen. Der DAX jedenfalls, der ist heute Vormittag bis auf 13.300 Punkte gestiegen. Ein neues Jahreshoch und bis zum bisherigen Rekordhoch, da fehlten gerade nur noch mal rund 300 Punkte und das ist nicht mehr allzu viel.
Gleich berichten wir ausführlich über den Jahresabschluss von Siemens. Kurzer Blick zuvor auf die Aktie.
Ja, trotz der schwierigen konjunkturellen Lage, Sie haben es kurz angedeutet, der Siemens-Konzern hat mit starkem Wachstum überrascht. Die Aktien sind fast 5% im Plus und nach der Lufthansa großer Gewinner im DAX.
Und die Telekom heute auch mit neuen Zahlen.
Aber darüber sind Anleger alles andere als begeistert. Die Bilanzen sind gemischt ausgefallen. Die Geschäfte in den USA laufen zwar gut. Hier in Deutschland wird viel Geld in den Ausbau des Mobilfunknetzes und des Festnetzes gesteckt. Also Stichwort schnelles Internet. Aber was überhaupt nicht gut angekommen ist, das ist die hohe Nettoverschuldung. Und die Dividendenpolitik sorgt für Missstimmung. Es wird nämlich weniger Geld an die Anteilseigner ausgeschüttet. Und deswegen sind die Aktien auch fast 3% im Minus.
Der Rückversicherer Münchner Rück traut sich wegen mehrerer großer Naturkatastrophen keine konkrete Prognose für das Gesamtjahr zu. Wie kommt das denn an?
Immerhin die Aktien nur 0,5% im Minus. Ja, es gab viele Naturkatastrophen. Der Fall Boeing, also das Flugverbot für die Mittelstreckenjets 737 MAX, dürfte auch teurer werden als bislang angenommen. Aber immerhin ein Teil der Belastungen konnte durch hohe Gewinne aus Finanz- und Währungsgeschäften abgefedert werden.
Zum Schluss noch der Euro, die deutschen Anleihen und der aktuelle Goldpreis. Auf Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer bitte heute auch einmal in Euro.
Kommt der Euro aktuell 1,1076 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32% und der Goldpreis 1,484,92 $. In Euro rumgerechnet sind das 1,340,10 € für die Feinunze.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir haben Siemens schon kurz angesprochen an der Börse. Der Konzern ist im vielleicht größten Umbruch der letzten Jahre. Das traditionsreiche Energiegeschäft mit den Kraftwerken, mit den Turbinen, für das Siemens über Jahrzehnte in der ganzen Welt bewundert wurde, soll an die Börse gebracht werden, möglichst in den nächsten 12 Monaten. Und dann soll auch über die Nachfolge und den Zeitplan für den Abschied des prominenten Konzernchefs Joe Kaeser entschieden sein. Unser Korrespondent in München, Michael Watzke, über die Jahresbilanz von Siemens.
So sieht kein Mann aus, der nächstes Jahr in Rente gehen will. Siemens-Chef Joe Kaeser, weißes Hemd, breites Lächeln, präsentierte sich heute als unverzichtbarer Steuermann und Interessensausgleicher in einem Unternehmen im Umbruch.
Das ist eigentlich ganz gut, wenn es einen gibt, der nach heutigen Ermessen in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr da ist. Also so lange werde ich garantiert nicht verlängern. Das können Sie als Neuigkeit mitnehmen.
Heißt im Umkehrschluss, eine kürzere Vertragsverlängerung über 2020 hinaus scheint für Kaeser schon denkbar. Schließlich gäbe es noch so viel zu tun, vor allem beim Umbau der Konzernstruktur. Zukünftig soll Siemens aus den 3 Bereichen Energy, Healthineers und der industriellen Kern Siemens AG bestehen.
Das ist vollkommen klar. Mit unserem Unternehmenskonzept haben wir die größte Transformation. der 172-jährigen Unternehmensgeschichte eingeleitet. Das ist ein signifikanter und ich glaube vielleicht sogar ein historischer Meilenstein.
Dieser Prozess ist noch lang nicht abgeschlossen und Kaeser scheint ihn länger als gedacht begleiten zu wollen. Sein designierter Nachfolger, der stellvertretende CEO Roland Busch, saß heute bei der Pressekonferenz nicht mal auf dem Podium. Stattdessen erklärte dort Michael Senn, der Chef der neuen Siemens Energiesparte, wie der geplante Börsengang des Ablegers laufen soll, nämlich zügig und ambitioniert.
Anfang kommenden Jahres werden wir den Sitz des neuen Unternehmens bekannt geben. Der Carve-out, also die rechtliche Trennung aller Siemens-Aktivitäten, wird bis zum März oder April nächsten Jahres vollzogen sein.
Im Herbst 2020, noch vor Ablauf des Geschäftsjahres, soll Siemens Energy dann an der Börse notiert sein, genau wie der Gesundheits-Spin-off Siemens Healthineers und die ursprüngliche Siemens AG. Die drei Teile, so Joe Kaeser, müssten in Zukunft durch ein, Zitat, enges Ökosystem gegenseitigen Vertrauens verbunden sein.
Nur wer gemeinsame Interessen hat, nur wer einen gegenseitigen Vorteil des Miteinanders hat, meine Damen und Herren, der wird eine solide, eine nachhaltige und eine tragfähige Basis für die Zukunft der Zusammenarbeit haben. Wenn das nicht da ist, wird es nicht passieren.
Und der Siemens-Chef sieht sich als Garant dafür. Daran ließ Kaeser heute keinen Zweifel. Zumal er glänzende Zahlen präsentierte. Umsatz, Auftragseingang, Gewinn und Mitarbeiterzahl sind gestiegen. Gegen den Branchentrend und gegen die schwächelnde Gesamtwirtschaftsentwicklung.
Mit diesem Jahresabschluss ist es uns gelungen, 6 Jahre hintereinander, ich betone das, 6 Jahre hintereinander, unsere Prognoseziele zu erfüllen.
6 Kaeser-Jahre hintereinander, sagte der noch Siemens-Chef zwar nicht wörtlich, sein Blick hinter der Brille ließ jedoch keinen Zweifel daran. An einzelnen Siemens-Standorten in Deutschland, besonders in der Kraftwerks- und Turbinenproduktion, gibt es ohne Zweifel Zukunftsängste. Aber Kaeser behauptet, die Stimmung im Konzern sei bestens.
Wir stellen ein, wir bilden aus und wir suchen und finden Perspektiven für Standorte, die dem Strukturwandel unterliegen, zum Beispiel eben in Görlitz, auch wenn man das dort dann erst zur Chefsache machen musste.
Und der Chef heißt Kaeser, wohl noch ein ganzes Weilchen länger.
Michael Watzke zu Siemens. Und von der Industrie gehen wir zu den Banken. Vor gut einer Woche hat die Commerzbank mit überraschend guten Quartalszahlen aufhorchen lassen. Heute nun sollte es weitere Zahlen geben. Wichtig deshalb, weil Commerzbank-Chef Martin Zielke Ende September seine Strategie vorgestellt hat, mit der er das Geldhaus wetterfest machen will. Unter dem Strich sollen 2.300 weitere Stellen gestrichen werden. Zudem wird jede fünfte der etwa 1.000 Filialen geschlossen. Wie sehr steht die Bank nun wirklich unter Druck? Unser Korrespondent Mischa Erhardt berichtet.
Druck scheint da zu sein. Wunschdenken sei angesichts niedriger Zinsen, einer sich eintrübenden Konjunktur und geopolitischer Unsicherheiten nicht angesagt, heißt es ernüchternd bei der Commerzbank. Statt die Gewinne in diesem Jahr zu steigern, rechnet das Geldhaus nun mit Gewinnen unter den 865 Millionen Euro des Vorjahres. Der Grund? Die Bank rechnet mit einer höheren Steuerquote.
Im Zuge der Aktualisierung werden wir auch unsere Steuerpositionen überprüfen. Diese Überprüfung könnte sich im vierten Quartal negativ auf unsere Steuerquote auswirken. Und das wiederum könnte sich dann auch negativ im Konzernergebnis für das Gesamtjahr niederschlagen,
sagte Finanzvorstand Stefan Engels in einer Telefonkonferenz. Im vergangenen Quartal hat die Bank ihre Gewinne zwar deutlich auf knapp 300 Millionen Euro steigern können, für die ersten 9 Monate aber verbucht die Bank bereits einen Rückgang von 9% gegenüber 2018. Dieter Hein, Bankenexperte aus dem Analystenhaus Fair Research, verwundert die gekappte Jahresprognose nicht.
Die Commerzbank hat ja die vierte Restrukturierung angestoßen. Und wenn man auf die vergangenen 3 schaut, hat die Commerzbank also häufig die Ziele nicht erreicht. Und es ist natürlich auch so, dass sich das Umfeld etwas verschlechtert hat. Also, um es kurz zu sagen, war ich nicht überrascht.
Institute wie die Deutsche und die Commerzbank klagen aktuell unter anderem über die Negativzinsen, die sie bezahlen müssen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Deswegen überlegen viele Banken, diese Gebühren an ihre Kunden weiterzugeben. Bisher trifft es überwiegend Geschäftskunden von Banken. Die Commerzbank tritt nun aber auch an Privatkunden mit hohen Vermögen heran.
Wir kehren die Treppe von oben. Wie gesagt, das sind eher Kunden, die alle deutlich über 1 Million haben. Wie weit wir die Treppe dann runterkehren werden, hängt eben auch davon ab, wie der einzelne Kunde darauf reagiert und wie weit wir mitkommen.
So Finanzvorstand Engels. Privatkunden mit kleineren Spareinlagen trifft es also vorerst nicht. Die Commerzbank befindet sich derzeit inmitten eines Umbaus. Nachdem die Fusion mit der Deutschen Bank nicht geklappt hat, will Martin Zielke, der Chef des Unternehmens, das Geldhaus nun auf eigene Faust fit für die Zukunft machen. Bei den Sanierungsmaßnahmen sieht sich die Bank auf Kurs. 1000 Stellen habe die Bank in den vergangenen 12 Monaten bereits abgebaut. Analyst Dieter Hein allerdings zweifelt daran, dass die Bank insgesamt solide genug aufgestellt ist für den Fall, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter eintrüben sollte.
In dem jetzt zu erwartenden konjunkturellen Abschwung in Deutschland heißt das, dass die Risikokosten deutlich steigen dürften. Die Banken haben es aber nicht geschafft, in Deutschland so viel Substanz zu erwirtschaften, dass man das ausgleichen kann. Das sind nicht externe Faktoren, sondern das ist einfach das Versagen des Managements.
Jedenfalls wird es wohl nicht einfach werden für die Commerzbank. Auch aus diesem Grund hatte man ja erwogen, mit der Deutschen Bank zu fusionieren. Noch immer übrigens ist der deutsche Staat der größte Einzelaktionär der Commerzbank, nachdem diese während der Finanzkrise in Schieflage geraten war.
Mischa Erhard zur Commerzbank. Wie geht es weiter mit der Konjunktur in Europa? Für Deutschland haben die Bundesregierung und gestern auch die Wirtschaftsweisen die Konjunkturprognosen gesenkt. Heute wollte die EU-Kommission ihre Prognose vorstellen. Wie sie ausgefallen ist, weiß unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern.
Die Lage verschlechtert sich. Sie wird insgesamt aber nicht wirklich schlecht, so die Kernaussage der Herbstprognose der EU-Kommission. Die Wirtschaft wächst weiter, wenn auch langsamer als vor einem halben Jahr noch erwartet. Die Zahl der Arbeitslosen wird sinken, die der Erwerbstätigen steigen, wenn auch langsamer als in den letzten Jahren. Pierre Moscovici.
Après six années de croissance robuste, je le disais, l'économie européenne est entrée dans une période de croissance modérée.
Nach 6 Jahren robustem Wachstum, so der EU-Kommissar, steuere die EU auf eine Periode moderaten Wachstums zu. Immerhin, in allen EU-Mitgliedstaaten wird die Wirtschaft weiter zulegen. Im Euroraum um 1,1% in diesem Jahr und 2020 und 2021 dann jeweils um 1,2%. Ihre Prognose vom Sommer hat die Kommission damit um 0,2 Prozentpunkte nach unten revidiert. In Deutschland wird die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,4% wachsen, im nächsten Jahr dann um 1%. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Sommer noch angenommen. Der Grund für die reduzierte Wachstumsannahme: die anhaltende Verunsicherung auf den Weltmärkten. Anders ausgedrückt, Handelskriege und Brexit, die dem produzierenden Gewerbe vor allem zu schaffen machen. Und davon, so Pierre Moscovici, sei Deutschland nun mal am stärksten betroffen.
L'Allemagne est évidemment le pays le plus touché par cette contraction manufacturière.
Vom moderaten Wachstum wird auch der Arbeitsmarkt weiter profitieren. Die Arbeitslosenquote im Euroraum wird von 7,6% in diesem Jahr auf 7,3% im Jahr 2021 sinken. Die Haushaltsdefizite der Euroländer hingegen werden leicht steigen. Allerdings wird in keinem einzelnen Land die 3%-Hürde gerissen werden. Trotzdem gibt es mit Blick auf Defizit und Gesamtverschuldung in der Eurozone Sorgenkinder. In Belgien, das seit 5 Monaten keine handlungsfähige Regierung hat, steigt die Neuverschuldung bis 2021 auf 2,6%, in Italien sogar auf 2,7%. Noch beunruhigender, die italienische Gesamtverschuldung wird von jetzt 136 auf mehr als 137% im übernächsten Jahr zunehmen. Moscovici wies allerdings den Verdacht zurück, dass die EU-Kommission die Verschlechterung dieser Daten nur deshalb durchgehen lasse, weil in Italien jetzt wieder eine europafreundliche Regierung im Amt sei.
Donc mon message à l'Italie.
Meine Botschaft an Italien bleibt unverändert. Ich glaube, dass Italien vor allem strukturelle Reformen unternehmen muss, die die Produktivität der italienischen Wirtschaft stärken.
De l'économie italienne.
Zurückhaltend äußerte sich Moscovici mit Blick auf seine Erwartungen an Deutschland, der er nur noch kurze Zeit und lediglich geschäftsführend im Amt ist. Zwischen den Zeilen war seine Botschaft Richtung Berlin dennoch klar. Diejenigen Länder, die in den vergangenen Jahren Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet haben, sollten jetzt die dadurch gewonnenen Spielräume für zusätzliche Investitionen nutzen, um damit die Konjunktur anzukurbeln. Eine ganze Reihe von Euro-Ländern tue dies, so Moscovici. Deutschland allerdings nur in geringerem Umfang.
Nach fast 90 Jahren soll in Frankreich das staatliche Lottomonopol fallen. Martin Bohne dazu aus Paris.
Ab heute können Aktien des Glücksspielunternehmens Française des Jeux gezeichnet werden. Der Staat verkauft die Hälfte der Anteile des Unternehmens, wird aber mit 22% Minderheitsaktionär bleiben. Die Regierung hofft auf Einnahmen in Höhe von mindestens 1 Milliarde Euro. Börsenexperten halten 1,5 Milliarden für realistisch. Finanzminister Le Maire zielt mit dem ersten Börsengang eines öffentlichen Unternehmens in Frankreich seit 2005 aber vor allem auf die Kleinanleger. Denen ist ein Drittel der platzierten Aktien vorbehalten. Das ist eine Gelegenheit für die Franzosen, in Zeiten der Niedrigzinsen ihre Geldanlage zu diversifizieren. Die Aktien von Française des Jeux bieten die Chance auf eine höhere Rendite. Es handelt sich schließlich um ein solides Unternehmen mit einem dynamischen Wachstum in einem ertragreichen Markt. Française des Jeux betreibt die Lotterie 6aus49 sowie zahlreiche Sportwetten und vertreibt Rubbellose. Die Einsätze wachsen stetig und das Unternehmen schüttet den Großteil seiner Gewinne aus. Kleinanleger, die auch in Frankreich der Börse zunehmend den Rücken kehren, werden außerdem mit einer Gratisaktie pro 10 erworbenen Anteilsscheinen sowie einem Abschlag von 2% auf den Ausgabepreis gelockt. Angestellte und Betreiber der 40.000 Verkaufsstellen erhalten Sonderkonditionen. Die letzten Börsengänge öffentlicher Unternehmen in Frankreich haben sich für die Anleger allerdings als Flop erwiesen. Der französische Staat gibt mit dem Börsengang sein Lotteriemonopol auf. Allerdings soll eine neue Aufsichtsbehörde dafür sorgen, dass das privatisierte Unternehmen nicht die Spielsucht der Franzosen über Gebühr anstachelt.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Bundesfinanzminister Scholz hat die Kommentatoren mit seinem Vorstoß zur Vollendung der EU-Bankenunion, der auch eine gemeinsame europäische Einlagensicherung vorsieht, aufmerken lassen.
Wollte Scholz damit der taumelnden Großen Koalition einen weiteren Sargnagel verpassen, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dagegen spricht nicht nur, dass der mögliche neue SPD-Vorsitzende die Koalition weiterführen will. Es ist auch der Eindruck falsch, der Minister habe den jahrelangen deutschen Widerstand gegen das Projekt eines europaweiten Sparerschutzes komplett geräumt. Geändert hat Scholz die deutsche Verhandlungstaktik. Anders als sein Vorgänger Schäuble will er über Einlagensicherung und Risikosenkung gleichzeitig verhandeln. Die jahrelange Blockade des Vorhabens in der EU, die vor allem auf Deutschland zurückging, könnte so gelöst werden. Auch unter den deutschen Banken bröckele inzwischen die Neinsagerfront, notiert das Handelsblatt. Denn eine europäische Einlagensicherung ist sehr wohl im deutschen Interesse. Wenn die Bankenunion nicht vollendet wird, dann können die nationalen Finanzmärkte der EU-Staaten nicht zu einem echten Binnenmarkt zusammenwachsen. Ohne einen gemeinsamen EU-Sparerschutz können keine europäischen Finanzkonzerne entstehen. Die EU braucht aber einen integrierten Finanzmarkt und starke europäische Banken, um gegen die Weltmächte USA und China bestehen zu können. Auch die Süddeutsche Zeitung hält fest: Deutschlands Kapitalmarkt ist viel zu klein, um in der Welt zu bestehen. Um ihn größer und schlagkräftiger zu machen, muss er europäisch werden. Der Vorstoß von Finanzminister Scholz ist daher richtig. Er gibt natürlich nicht alle bisherigen Überzeugungen der Bundesregierung auf, dann bestünde gar keine Chance mehr, dass die Union mitzieht. Und er stellt Bedingungen, die für die anderen Länder zu weit gehen könnten. Insofern ist der Beitrag auch nur ein Vorstößchen. Und die Börsenzeitung betont: Scholz Rückversicherungsmodell beim Einlagenschutz ist ein etwas anderes als das System der Vollvergemeinschaftung des Sparerschutzes, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen. Er setzt etwas stärker auf die nationalen Verantwortlichkeiten. Ist dies die Kompromissformel, die alle so lange gesucht haben? Das ist noch völlig ungewiss. Denn das Paket aus dem Finanzministerium ist ja noch nicht einmal koalitionsintern abgestimmt. Scholz muss noch viele dicke Bretter bohren.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg am Mikrofon. Ein Thema dann: die Diskussion um das Denkmal für den Kölner Kabarettisten Karl Küpper.